Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Femens Podcast. Und heute bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast mit dabei, meine Kollegin Sabrina, die sich gerne auch einmal selbst vorstellt.
Ja, hallo, ich bin Sabrina Weidlich. Ich bin seit Februar als Beraterin bei Femens Finanzen und Hava hat mich gebeten, heute kurz ein paar Dinge über das Thema Basisrente zu erzählen.
Genau, du bist schon quasi im Thema drin. Sabrina ist Beraterin bei uns im Team und kennt sich eben sehr gut aus mit dem Thema Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit oder generell Arbeitskraftabsicherung, Anlagen und Co. Und das ist auch der Grund, warum ich sie heute eingeladen habe. Ich finde es immer ganz nett, wenn wir hier so einen Break manchmal zwischendrin haben und nicht nur ich immer quatsche, sondern wir auch jemanden dabei haben. Und wir werden heute über das Thema Basisrente sprechen, wie Sabrina schon gesagt hat, und auch so ein bisschen drüber sprechen, wann macht das Ganze Sinn, für wen macht das Sinn, was ist die Basisrente überhaupt, und auch nochmal so ein bisschen auf die Thematik der Grenzgänger eingehen. Denn das kam nämlich aus der Community, dass wir darüber dann auch mal sprechen können, wollen, weil da welche betroffen sind. Wir definieren das Ganze auch gleich mal, dass ihr wisst überhaupt, worüber wir sprechen. Aber im ersten Schritt, glaube ich, Sabrina, was würdest du sagen, ist denn die Basisrente bzw. Rürup-Rente? Weil viele auch immer fragen, ist das das Gleiche?
Ja, also die Basisrente und die Rürup-Rente sind das Gleiche. Es sind einfach nur zwei Namen für eigentlich das gleiche Produkt.
Und was ist die Basisrente? Wie würdest du sie definieren oder die Rürup-Rente?
Grundsätzlich gehört die Basisrente zur Altersvorsorge der Schicht 1. Also es ist praktisch ein Pendant zur gesetzlichen Rentenversicherung, allerdings außerhalb des Systems der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist also eine Altersvorsorge, die gewisse Regeln bietet.
Genau, also es ist quasi ein Altersvorsorgevertrag, der sich so ein bisschen anlehnt an die gesetzliche Rentenversicherung. Und du hast gerade was sehr Interessantes gesagt. Ich glaube, das können wir auch nochmal wiederholen für unsere Community. Und zwar so gibt es ja in der gesetzlichen Rente verschiedene Schichten, die wir haben. Wir haben einmal quasi die, oder Säulen kann man auch sagen, die Säule Nummer 1. Darunter fällt die gesetzliche Altersvorsorge, die gesetzliche Rente, die wir haben mit dem Umlageverfahren. Und die Basisrente, beziehungsweise die Rürup-Rente, würde man auch hier einordnen. Dann haben wir die Schicht Nummer 2 oder Säule Nummer 2, wo ja die betriebliche Altersvorsorge drunter fällt, weil die halt staatlich gefördert werden, aber nicht alleinig quasi staatlich institutionalisiert sind, sag ich mal. Dann die Riester-Rente fällt da auch drunter und in Säule Nummer 3, das ist die komplett private Säule, da kann man dann machen, was man will. Darunter würde zum Beispiel ein ETF-Sparplan fallen, eine private ETF-Rentenversicherung, Immobilien, das Depot etc., alles, was da drunter fällt. Und das ist dann quasi nicht staatlich gefördert. Das heißt, es gibt nicht irgendwelche steuerlichen Vorteile oder Zuschüsse oder sonstiges, sondern es ist quasi wirklich ein privates Sparen. Und innerhalb dieser Säulen gibt es einfach so ein bisschen Unterschiede, was wann gilt. Aber ich glaube, das werden wir heute ja noch ein bisschen näher beleuchten, Sabrina, welche Vor- und Nachteile ich dann quasi auch habe, im Vergleich eben, wenn ich in der privaten Säule unterwegs bin. Was würdest du denn sagen, wann macht eine Basisrente oder Rürup-Rente Sinn? Für wen macht das vielleicht auch Sinn?
Also grundsätzlich ist so eine Basisrente dann sinnvoll, wenn ich die Spielregeln, die für die Schicht 1 gelten, für mich auslegen kann. Und das ist bei der Basisrente vor allem dann der Sinn, wenn es darum geht, Steuern zu sparen, also wenn ich selbstständig bin oder wenn ich ein besonders hohes Einkommen habe. Gerade oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze der deutschen Rentenversicherung ist die Steuerlast relativ hoch. Und da kann ich dann die Basisrente dazu nutzen, um diese Steuerlast in eine Altersvorsorge umzuwandeln. Bei Selbstständigen funktioniert das natürlich auch darüber, dass ich den Gewinn bzw. mein Einkommen als Selbstständiger oder Selbstständige einfach schmälern kann, weil die Vorsorgebeiträge für die Basisrente vollständig von der Steuer abgesetzt werden können. Es kann aber zum Beispiel auch sinnvoll sein, wenn ich zum Beispiel Kinder habe, gut verdiene und mein Partner oder meine Partnerin zu Hause bleiben, in Teilzeit arbeiten, um bei den Kindern zu sein, und sich dadurch einfach auch eine Einkommensungleichheit ergibt, kann es hier sehr sinnvoll sein, in der Altersvorsorge wieder eine gewisse Gleichberechtigung herzustellen. Das heißt, dadurch, dass vor allem Ehepartner gemeinsam steuerlich veranlagt sind, wenn einer gut verdient, er über die Basisrente die Altersvorsorge der Person, die in Teilzeit zum Beispiel arbeitet, mitgestalten kann.
Ja, sehr, sehr spannend. Das ist, glaube ich, auch darunter gemeint, ne? Für alle, die den Podcast hören. Ich kriege nämlich immer wieder die Frage, Hava, was ist denn ETF-Sparplan von der Steuer absetzen? Ist das möglich? Nein, also man kann einen reinen ETF-Sparplan im Depot nicht von der Steuer absetzen, sondern es ist dann eine Basisrente. Das heißt genau das, was Sabrina uns erklärt hat. Man hat hier halt diese enormen Steuervorteile, weil das halt so ausgestaltet worden ist vom Gesetzgeber. Und wenn ich jetzt in einer Basisrente zum Beispiel in ETFs investiere, was ja möglich ist, ne, in der Praxis, dann wird dieser ETF-Sparplan sozusagen indirekt von der Steuer absetzbar. Und genau das ist damit gemeint. Also es ist ein bisschen irreführend manchmal, diese Werbeanzeigen, die man da bekommt. Also es handelt sich aber dabei quasi um eine ETF-Basisrente oder, sag ich mal, Rürup-Rente. Und das ist halt sozusagen auch nochmal ein Vorteil. Ich kann innerhalb der Basisrente investieren, wie ich möchte. Das heißt, ich kann auch 100% in ETFs investieren, Sabrina, oder?
Ja, genau. Die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, entspricht das auch meinem Risikoprofil, aber grundsätzlich ist es möglich.
Ja, cool. Und vielleicht nochmal zu dem Punkt der Steuervorteile. Kannst du uns da vielleicht nochmal abholen oder tiefer abholen? Welche Steuervorteile habe ich denn? Wie sehen die genau aus? Auch so zum Beispiel, du hast genannt, Paare haben einen höheren Steuervorteil. Wie kommt das zustande? Gibt es da irgendwie Freibeträge oder ja?
Genau, also über die Basisrente kann ich einen gewissen Höchstbetrag, der wird jedes Jahr angepasst, grundsätzlich für die Altersvorsorge in der Steuererklärung geltend machen. Und da fallen zum Beispiel auch die Beiträge für die gesetzliche Rentenversicherung mit rein. Der förderbare Höchstbetrag liegt allerdings höher. Der liegt für Einzelpersonen bei aktuell rund 27.000 Euro und für Paare bei aktuell rund 56.000 Euro. Wie gesagt, das wird jedes Jahr angepasst. Und das ist auch der Wert, den ich dann letztendlich in der Steuererklärung ansetzen kann. Bis zu diesen bei steuerlich gemeinsam veranlagten Paaren, also nach einer Heirat zum Beispiel oder mit einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, kann ich dann diesen vollen Betrag von den rund 56.000 Euro nutzen und ansetzen. Das mindert mir dann mein zu versteuerndes Einkommen und sorgt dafür, dass ich einfach weniger Steuern zahlen muss. Hier ist dann immer unsere Empfehlung auch in der Beratung, den Steuervorteil wieder für die Altersvorsorge zu nutzen, zum Beispiel in Form von einer Zuzahlung, um die Rentenlücke entsprechend nochmal ein bisschen zu schmälern.
Ja, cool. Das heißt, ich zahle hier was ein, zum Beispiel, keine Ahnung, 500 Euro im Monat oder auch mehr oder eben den Höchstbetrag, den du genannt hast, pro Person bei knapp 27.000 Euro. Und dann mindere ich damit meine Steuerbelastung, kriege am Ende des Jahres wahrscheinlich nochmal was ausbezahlt, wenn ich die Steuererklärung mache und es dort angebe unter den Vorsorgeaufwendungen und kann dann quasi, wie du es wieder so schön sagst, entweder die Einmalbeträge, die ich zurückbekomme, investieren oder behalten, so was auch immer ich machen möchte, genau. Warum ist das denn so, Sabrina, dass man da so einen hohen Steuervorteil hat in der Basisrente?
Ja, grundsätzlich ist die Basisrente auch für Selbstständige gedacht. Selbstständige können aus dem gesetzlichen Rentensystem aussteigen, also sich selbst um ihre Altersvorsorge letztendlich kümmern. Um das natürlich auch so ein bisschen, um natürlich auch einen Anreiz zu setzen für die, die weiterhin im gesetzlichen Rentensystem bleiben und in die Rentenkasse einzahlen, ist die Basisrente gerade bei Gutverdienenden natürlich auch immer relevant. Nicht nur, um Steuern zu sparen, sondern weil, wenn ich oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze, wenn ich ein Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze beziehe, mein Lebensstandard höher ist und damit natürlich auch meine Rentenlücke im Alter höher wird. Denn es wird sich eine Gap aus der gesetzlichen Rente und meinem Lebensstandard ergeben. Und um diese Lücke dann auch entsprechend zu füllen, sagt der Staat, wir fördern das Thema. Nicht nur, damit die Selbstständigen vernünftig für ihre Altersvorsorge vorsorgen, sondern damit es eben grundsätzlich einfach einen Anreiz dafür gibt, um für die Altersvorsorge was zu tun.
Ja, und insbesondere, wenn du sagst, ein wichtiges Thema, wenn ich halt aussteige aus der gesetzlichen Rente oder die Möglichkeit habe, mich privat abzusichern, wie es Selbstständige eben der Fall ist, dann ist es ja so, wenn ich jetzt privat vorsorgen würde, wäre es ja immer von meinem Nettogehalt, wenn ich in der privaten Säule unterwegs wäre. Was ein bisschen ungerecht wäre, denn bei der gesetzlichen Rente kann ich ja die Beiträge absetzen und mein Arbeitgeber zahlt ja auch die Hälfte davon. Und deshalb macht man halt diesen Steuervorteil oder diese Basisrente, die eigentlich genau den gleichen Mechanismus hat wie die gesetzliche Rente, dadurch, dass ich eben da das Geld wieder steuerlich geltend machen kann, kann ich sozusagen auch von meinem Brutto das investieren und kann auch mehr reingeben, weil ich muss als Selbstständiger, ja, so wie du es auch richtig gesagt hast, muss ich ja viel, viel mehr vorsorgen, als wenn ich angestellt wäre, denn ich bezahle halt nichts in die gesetzliche Rentenkasse ein oder ich habe keinen Arbeitgeber, der mir das einbezahlt. Das heißt, ich muss im Zweifel ja auch einfach mehr einbezahlen, um auf ein ähnliches Niveau zu kommen, je nachdem natürlich, wie mein Vertrag dann auch ausschaut, aber tendenziell ist es schon so, dass man da ein bisschen mehr drauf achten und gucken muss. Das heißt, man hat so ein bisschen ein Pendant geschaffen für die Selbstständigen zur gesetzlichen Rente, allerdings, dass man es halt privat ein bisschen anders ausgestalten kann, indem man zum Beispiel in ETFs investiert, weil das geht ja bei der gesetzlichen Rente nicht. Da haben wir ja ein Umlageverfahren, da können wir leider nicht in ETFs oder nicht einen kleinen Teil irgendwie in ETFs investieren, weil alles immer direkt umgelegt wird auf die aktuellen Rentner. Aber in der Basisrente ist das möglich und dadurch wird das Ganze natürlich dann wieder interessant und lukrativ, würde ich mal sagen. Und du hast ja auch so ein paar Cases genannt, wo das jetzt möglich ist. Vielleicht nochmal so zusammenfassend. Selbstständig ist, glaube ich, so ein Hauptthema, wo ich das total sinnvoll und wichtig finde. Ich mache das selber zum Beispiel auch. Dann finde ich es auch bei sehr Gutverdienern, wie du gesagt hast, super, weil wenn man außerhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegt, zahlt man ja nicht mehr weiter in die gesetzliche Rente ein. Und wie du gesagt hast, man hat irgendwie einen höheren Lebensstandard, wenn man Gutverdiener ist in der Regel, sodass die Rentenlücke eh auch nochmal größer wird. Rentenlücke ist bei uns allen ja da, egal was man verdient. Also auf die gesetzliche Rente ist jetzt kein Verlass, würde ich sagen, also zumindest nicht, was die Höhe anbelangt. Und genau, dass das so, würde ich mal sagen, sind so die Hauptgruppen oder halt Paare, wo das sehr unterschiedlich ist, wo man halt nochmal was rausholen kann steuerlich und dann für jemand anders vielleicht auch nochmal einen Vertrag macht, der in der Hinsicht nicht so gut abgesichert ist, wie man selber, weil man der Hauptverdiener ist oder so. Genau. Was würdest du denn sagen, so im Anbetracht daran, das hat ja auch, sage ich mal, nicht nur Vorteile, also ein Vorteil ist natürlich das steuerlich Absetzen, das Ganze hat ja irgendwie sicherlich auch ein paar Nachteile. Was würdest du denn sagen, so wenn wir uns mal das Depot jetzt anschauen im Vergleich dazu, was sind so die Vor- und Nachteile von einer Basisrente?
Naja, also grundsätzlich im Vergleich zum Depot ist die Basisrente natürlich nicht sonderlich flexibel. Im Depot habe ich die volle Flexibilität. Ich kann Zuzahlungen leisten, ich kann Entnahmen nehmen, ich kann den Zeitpunkt, wenn ich in Rente gehe, komplett frei bestimmen. Also ob ich jetzt vor der Regelaltersgrenze in Rente gehen möchte, mit vielleicht schon Ende 50 oder danach, da kann ich im Depot einfach frei wählen. Ich kann auch das gesamte Kapital aus dem Depot rausnehmen und letztendlich aufbrauchen, wie ich es möchte. In der Basisrente gibt es hier sehr strenge Spielregeln. Also ich habe zum Beispiel nicht die Möglichkeit, das Kapital herauszuziehen. Ich habe kein Kapitalwahlrecht. Ich muss mir das Kapital verrenten lassen. Und das kann ich auch erst dann tun, wenn ich die Regelaltersgrenze erreicht habe. Also wenn ich per Gesetz in Rente gehen kann. Und das ist frühestens mit 62 der Fall. Die Rente wird auch grundsätzlich lebenslang ausgezahlt. Also ich kann nicht mit einer verkürzten Rentenzeit kalkulieren oder ähnlichem. Und auch die Vererbbarkeit, und das finde ich den größten Punkt, der in der Beratung eigentlich beachtet werden muss, ist in der Basisrente sehr eingeschränkt. Während ich im Depot das Kapital oder die Rente, die ich mir auszahle, eigentlich jedem zukommen lassen kann, ist in der Basisrente die Vererbbarkeit nur bei Hinterbliebenen möglich, die Vorsorge- bzw. versorgungsberechtigt sind. Das ist vor allem bei kindergeldberechtigten Kindern der Fall, also vor allem bei kleineren Kindern und bei Ehepartnern oder eingetragenen Lebenspartnern oder Ehepartnerinnen und eingetragenen Lebenspartnerinnen. Es muss also eine verbindliche Partnerschaft vorliegen. Es reicht nicht, wenn es irgendwie mein Freund, mein Partner, mein Verlobter ist, sondern es muss tatsächlich eine Ehe oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft vorliegen.
Ja, und das hat ja Ähnlichkeit, Sabrina, jetzt zur gesetzlichen Rente. Da sieht man wieder sozusagen, warum die in der gleichen Säule sind. Denn bei der gesetzlichen Rente habe ich ja genau das Gleiche. Ich kriege entweder, wenn jemand irgendwie versterben sollte, eine Witwenrente, wenn wir verheiratet sind. Allerdings, wenn wir nur zusammen sind, dann kriegt man in der Regel nichts, ja, außer man hat irgendwie eine Art von eingetragener Lebenspartnerschaft. Und bei den Kindern genau das Gleiche. Ich bekomme eine Waisenrente oder eine Halbwaisenrente, wenn ich kindergeldpflichtig bin. Ansonsten nicht mehr. Das heißt, bei der Basisrente eben genau ähnlich ausgestaltet, dass es wirklich identisch ist sozusagen und man auch diese Steuervorteile hat, hat man hier halt sozusagen den Nachteil der Vererbbarkeit. Und du hast nochmal eine Sache gesagt als Nachteil oder Vorteil, das weiß ich nicht, wie das zu werten ist. Aus meiner Perspektive, glaube ich, kommt es immer so ein bisschen drauf an. Dieses Thema, dass ich es halt nur als monatliche Rente ausbezahlen lassen kann. Das heißt, zum einen ist mein sogenanntes Langlebigkeitsrisiko abgedeckt. Davon rede ich hier ja immer ganz, ganz viel im Podcast, weil das unterschätzen leider ganz viele. Das bedeutet, dass man halt länger lebt, als man vielleicht geplant hat. Also das ist gar nicht so unabwegig, leider, denn es zeigen sich, was heißt leider, eigentlich ist ja auch schön, ja, aber man muss halt irgendwie Geld dann haben. Es zeigt nämlich, ganz viele Rückversicherer machen schon viele Studien in dem Bereich und es zeigt sich, dass unsere Generation bis zu 120 Jahre alt werden könnte, was natürlich auch dazu führt, dass man auch ausreichend Kapital haben muss in der Rente, um sich einen schönen Lebensabend machen zu können oder dass das Ganze ausreicht. Und genau das ist das Langlebigkeitsrisiko. Sowas ist mit einer Basisrente gedeckt, weil sie halt lebenslang das ausbezahlt. Und im Depot weniger, denn ich muss ja selber eine Entnahmeplanung machen und ich muss es halt da irgendwie großzügig ansetzen oder halt sau viel Geld ins Depot reinsparen, dass ich das lebenslang irgendwie verwenden kann und eine unbegrenzte Rentendauer habe. Das ist hier halt so ein bisschen, weiß ich nicht, pro con. Was würdest du denn sagen, Sabrina, aus deiner Erfahrung auch in der Beratung? Wie siehst du das Thema? Würdest du eher sagen, monatlich lebenslange Rente ist ein Pro oder würdest du eher sagen, ja, es ist ein Con?
Es kommt darauf an. Ja. Also es ist tatsächlich unheimlich individuell und es kommt auch immer auf die Situation der Kunden an. Grundsätzlich natürlich ist es ein Riesenpro, dass ich sagen kann, ich bekomme die Rente lebenslang ausgezahlt. Mhm. Es kann aber natürlich auch im Rentenbezug ein Thema sein, wenn ich Kapital brauche, weil ich vielleicht nicht ganz so gut gehaushaltet habe und mein Notgroschen nicht unbedingt bespart werden kann und ich einfach wenig Rücklagen habe, dann kann es natürlich schon sinnvoll sein, auch nochmal so als allerletztes Backup aus einer Rentenversicherung Kapital zu entnehmen. Es ist nicht dafür gedacht, es kann aber hilfreich sein. Grundsätzlich würde ich aber immer sagen, die Basisrente alleine reicht nicht aus, um die Rentenlücke zu füllen, weil ich hier einfach wenig Flexibilität habe. Im Zweifel würde ich mich hier lieber breiter aufstellen und in Ergänzung zur Basisrente noch privat vorsorgen im Rahmen von ETF-Depots im Rahmen von einer privaten Rentenversicherung oder ähnlichem.
Ja, weil man da dann nochmal diese Komponente der Flexibilität mit drin hat. Das ist ein guter Punkt. Genau, dann hat man beides so ein bisschen miteinander verknüpft. Du hast einen wichtigen Punkt auch gesagt, glaube ich, der für alle wichtig ist. Also wenn jetzt du zuhörst und sagst, nee, mein Ziel ist eigentlich mit 50 in die Rente zu gehen, dann ist die Basisrente eher nichts für dich, weil das ist einfach nicht möglich. Das geht bei der gesetzlichen Rente ja auch nicht. Man kann frühestens aktuell mit 63 in Rente gehen und hat dann auch Abstriche, die man da machen muss, also quasi prozentuell was einbehalten wird. Und so ist es bei der Basisrente auch. Und vielleicht auch so, dass man den Gesetzgeber an der Stelle versteht. Es ist halt wirklich sehr stark angelehnt, die Basisrente, was so den Rentenversicherungsmantel angeht, an die gesetzliche Rente. Einfach, weil der Staat ja auch möchte, dass wir eine lebenslange Rente ausbezahlen, weil was wäre, wenn zum Beispiel die gesetzliche Rente, wenn man die sich auch einmal auszahlen lassen könnte, dann würde jeder hingehen und mit 65 oder 67 sagen, liebe Rentenversicherung, zahlt mir bitte mal das ganze Geld aus, sich irgendwo eine hübsche Villa hinstellen, wenn das Geld dafür reicht, oder halt einen schönen Urlaub machen und dann zurückkommen und irgendwie von Sozialhilfe leben, was dann wieder den Staat belastet. Das will man nicht. Und das will man ja auch bei Selbstständigen vermeiden, weil tatsächlich ist es so, Selbstständige und Frauen sind am stärksten von Altersarmut betroffen, genau aus diesem Grund, weil ich halt einfach weniger bis gar nichts irgendwie eingezahlt habe in die gesetzliche Rente und dann recht wenig rausbekomme. Und wenn ich selber nicht privat vorgesorgt habe, habe ich dann halt da so ein bisschen einen Salat. Und deshalb wird das Ganze vom Gesetzgeber natürlich auch mit Absicht so geregelt, weil die halt auch sagen, sonst deckt ja niemand das Langlebigkeitsrisiko. Wenn man nur privat vorsorgt, braucht man es dann auch nicht steuerlich dann geltend machen, weil es ja dann sozusagen privat und auf eigene Verantwortung ist. Ja, das sind, glaube ich, mal so die groben Vor- und Nachteile. Würdest du denn sagen, es gibt irgendwie noch andere Vor- und Nachteile im Vergleich zum Depot, Sabrina?
Gut, die Versteuerung, die ist natürlich noch ein Thema. Also natürlich, wenn ich mein Geld in ein Depot anlege, dann mache ich das von meinem Nettogehalt. Heißt, ich habe hier keinen Steuervorteil.
Ja.
Bei der Basisrente findet über die nachgelagerte Besteuerung die Förderung statt. Das heißt, ich bezahle ja die Beiträge von meinem Brutto, beziehungsweise ich hole mir die Steuer über die Einkommensteuererklärung zurück.
Mhm.
Ich bezahle die Beiträge aus meinem Nettogehalt, kann die aber voll absetzen. Die Rente, die rauskommt, und das ist vielleicht, ja, je nachdem, wie man es nimmt, ein kleiner Nachteil, weil sich damit natürlich schwerer kalkulieren lässt. Die Rente, die ich aus der Basisrente oder Rürup-Rente beziehe, die muss ich voll versteuern zu 100%. Das muss ich bei der Depotanlage nicht machen. Da muss ich nur den Ertrag zu 25% Kapitalertragssteuer versteuern.
Steuern, ja. Ja, wobei man da sagen muss, natürlich, im Rentenalter hat man meistens einen niedrigeren Steuersatz, als man jetzt heute hat, weil wir sagen ja zum Beispiel, die Basisrente ist ja eher geeignet für sehr Gutverdiener, die halt eine hohe steuerliche Belastung jetzt haben, oder auch für Selbstständige, die ja in der Regel ein bisschen mehr verdienen, weil sie ja auch privat alles bezahlen müssen und vorsorgen müssen, also auch Krankenversicherung und Co., sodass das eigentlich auch wieder so ein bisschen aufgewogen ist, weil ich ja heute Steuern schon sparen kann und dann sozusagen im Alter die Besteuerung habe mit ganz normalem Einkommenssteuersatz, Kranken- und Pflegeversicherung dann natürlich auch davon bezahlen muss, aber der Steuersatz in der Regel im Alter in der Praxis niedriger ist als den man jetzt aktuell hat, sag ich mal. Genau, aber das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du da genannt hast, ja. Ja, ich glaube, was noch ein wichtiges Thema ist, so im Vergleich zum Depot, was viele auch unterstützen, ist das Thema Insolvenzschutz. Also sprich, wenn ich jetzt in der ETF-Basisrente bin und dort eben den Großteil meiner Altersvorsorge anspare, dann ist die immer geschützt vor Insolvenz. Das bedeutet, wenn ich selbstständig bin, einen Insolvenzfall habe, dann hafte ich ja auch mit meinem privaten Vermögen. Aber alles, was in der Basisrente drin ist, wird dafür nicht angesetzt. Auch im Falle von Arbeitslosigkeit beispielsweise, also ALG I oder auch Bürgergeld, wäre dann quasi, früher war es ALG, also Hartz IV, aber jetzt ist ja Bürgergeld, muss das irgendwie nicht angesetzt werden und wird so belassen. Er wird nicht erwartet von einem, dass man das liquidiert. Anders ist das natürlich, wenn man im Depot das macht. Wenn ich jetzt im Depot bin, dann ist es privates Vermögen. Das wird immer mit betrachtet in der Summe, auch wenn das vielleicht für die Altersvorsorge gedacht war, wird das immer mit betrachtet. Das heißt, wenn ein Insolvenzfall wäre, wäre das auch Masse, die eben berührt werden kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel Bürgergeld bezieht oder so, dann ist das auch immer etwas, auch eine eigene Immobilie, was berücksichtigt werden kann. Und ich schaue gerade mal nach, weil es ist so ein bisschen unterschiedlich. Ich meine, die Bürgergeldgrenze, was man an privatem Vermögen zum aktuellen Jahr, also 2024, haben darf, sind 40.000 Euro und alles, was darüber hinausgeht, muss erstmal quasi berührt werden oder selbst aufgebraucht werden, bevor man Bürgergeld beziehen darf in Deutschland. Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. 40.000 Euro sind gar nicht so viel, wenn man fürs Alter was angelegt hat. Braucht man ja später dann irgendwie mal. Deshalb finde ich das zum Beispiel auch nochmal eine super Sache und wichtig, insbesondere für Selbstständige, dass es halt insolvenzgeschützt ist. Vielleicht noch, Sabrina, Vor- und Nachteile im Vergleich zur privaten Rentenversicherung, weil die gibt's ja auch noch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der privaten Säule bin, vielleicht da so ein bisschen eher zusammengefasst, was sind da, sag ich mal, Vor- und Nachteile dann von der Basisrente? Ich glaube, es ist sehr ähnlich zum Depot, weil es ja auch in der privaten Säule ist, aber vielleicht gibt's noch mal was irgendwie explizit interessant wäre.
Ja, genau. Also ich kann im Vergleich zur privaten Rente zum Beispiel das Thema Zuzahlungen oft ein bisschen freier gestalten und auch die Beitragsgestaltung ist in der Basisrente oft ein bisschen flexibler. Also ich kann da oft häufiger zuzahlen, eben im Bereich dieser Förderungshöchstgrenzen zuzahlen. Und ich kann auch die Beiträge häufiger beziehungsweise ja oft auch mit weniger Gebühren einfach anpassen, weil natürlich auch dem Versicherer bewusst ist, dass die Basisrente auch mit der steuerlichen Thematik sich gestalten lässt. Dementsprechend habe ich in der Basisrente mit der Beitragsgestaltung mehr Flexibilität. Mhm. Im Vergleich zur privaten Rente, das Thema Vererbbarkeit hatten wir schon besprochen. Also, dass wir die Vererbbarkeit einfach nicht so flexibel haben wie in der ETF-Rente in der privaten. Die steuerliche Thematik ändert sich. Also, dass ich die Basisrente, die Rente, die rauskommt, am Ende eben komplett versteuern muss. In der ETF, in der privaten ETF-Rente habe ich über das Halbeinkünfteverfahren ja diesen kleinen Steuervorteil. Ich denke, so grob zusammengefasst, gut, in der privaten ETF-Rente habe ich die Möglichkeit zu kapitalisieren, ähnlich wie beim Depot. Also ja, ich kann ja mir überlegen, ob ich das volle Kapital nehme. Das ist zum Beispiel, hatte ich einmal den Fall, dass ich in der Auszahlungsphase, also wo es darum ging, bei einer Kundin die Rente oder das Kapital zu nehmen. Die Kundin hatte eine Krebsdiagnose und wusste, sie hatte nur noch 1-2 Jahre. Da ist es natürlich manchmal geschickter, ich nehme das Kapital.
Ja, ja,
sie hat dann mit dem Kapital, was sie sich hat auszahlen lassen, noch eine Weltreise gemacht und die Möglichkeit hätte ich in der Basisrente nicht.
Genau, ja. Ja, deshalb einfach diese Kombination, glaube ich, ist einfach sinnvoll von, ich decke mein Langlebigkeitsrisiko ab und hole mir ein paar Steuervorteile ab, versus ich habe noch ein Depot, wo ich dann flexibel bin im Falle der Fälle, wenn man halt genau so einen Fall hat. Ich meine, er kommt selten vor, zum Glück ist es kein Regelfall, aber trotzdem muss man ihn irgendwie mitbedenken, ja. Cool, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen? Ich habe ja am Anfang gesagt von unserem Podcast, es haben ja einige nachgefragt, ob wir mal das Thema Grenzgänger so ein bisschen beleuchten können. In Kombination mit der Basisrente fanden wir das ganz sinnvoll, weil die Basisrente auch für Grenzgänger recht viel Sinn macht, weil wir da in der Thematik sind von, man verdient irgendwie recht viel und hat einen hohen Steuersatz. Und ich glaube, so die klassischen Grenzgänger, die man bei uns kennt, sind diejenigen, die in Deutschland wohnen und in der Schweiz arbeiten, oder Sabrina?
Ja, genau. Also ich wohne am Bodensee, da haben wir ziemlich viel Schweizer Grenze und dementsprechend auch ziemlich viele Grenzgänger. Deshalb ist das eine Kundengruppe, für die die Basisrente oft sehr, sehr hilfreich ist. Grundsätzlich ist einfach der Verdienst in der Schweiz deutlich höher. Der Mindestlohn liegt schon deutlich höher, als es in Deutschland der Fall ist. Und das Thema Altersvorsorge ist in der Schweiz auch noch mal ein bisschen anders gestaltet. Durch den höheren Verdienst habe ich dann in der Regel auch einfach einen deutlich höheren Steuersatz, weil ich selbst mit einem Gehalt knapp über Mindestlohn in der Schweiz in Deutschland schon über der Beitragsbemessungsgrenze der
Wahnsinn.
Rentenversicherung bin.
Ja, schon krass.
Genau. Dementsprechend ist es hier einfach die Thematik des Steuersparens. Was dort auch oft eine Rolle spielt, ist das Thema Wochenarbeitszeit. In der Schweiz beträgt die Wochenarbeitszeit in der Regel 42 Stunden, also im Schnitt doch deutlich höher, als es in Deutschland der Fall ist. Und dementsprechend ist es gerade mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Paare mit Kindern oft schwierig, dass beide Vollzeit arbeiten. Ich hatte oder ich kenne das häufig auch aus meinem Freundeskreis, dass einer oder eine, oft der Mann, weil der Mutterschutz in der Schweiz auch deutlich begrenzter ist, als es in Deutschland der Fall ist, in der Schweiz arbeitet, 42 Stunden die Woche plus den Anfahrtsweg, wo wir dann natürlich auch von mindestens einer halben Stunde sprechen. Und da ist es dann natürlich schwierig, wenn beispielsweise die Mutter auch Vollzeit arbeitet, das Thema Kinderbetreuung voll abzudecken.
Ja.
Und dementsprechend ist es sehr, sehr häufig, dass die Mütter dann in Teilzeit arbeiten und dann natürlich auch ihre Altersvorsorge ein Stück weit vernachlässigen. Um das auszugleichen, haben wir hier die Möglichkeit, eine Basisrente praktisch über Kreuz abzuschließen. Das bedeutet, die versicherte Person könnte dann zum Beispiel die Mutter sein, die in Teilzeit arbeitet und entsprechend weniger verdient. Und der Beitragszahler als Versicherungsnehmer ist dann eben häufig der Hauptverdiener. Und so kann einfach durch die Teilzeitarbeit und der Verzicht auf die Rentenansprüche der Mutter diese Ungleichheit in der Altersvorsorge ausgeglichen werden, ohne dass es am Ende im Geldbeutel besonders wehtut, da die Steuervorauszahlungen der Grenzgänger in der Schweiz oft sehr, sehr hoch sind und ich damit allein durch die Steuerersparnis eine sehr, sehr gute Altersvorsorge schon gestalten kann.
Ja, das ist super schlau an der Stelle, das so zu machen, weil wie du sagst, man merkt es am Ende dann quasi gar nicht, weil es eh von der Steuer abgegangen wäre und so zahlt man das vernünftig in einen Vertrag ein, den man auch schön ausgestalten kann, wo man auch in ETFs investieren kann, wo man eine gute Rendite erzielen kann. Und dann quasi für den Partner, der zu Hause bleibt, du bist jetzt von der Frau ausgegangen. Es kann natürlich auch umgekehrt sein. Also natürlich kann auch der Mann als Hausmann zu Hause bleiben. Aber leider in der Praxis ist es ja immer noch leider so, dass es andersherum ist. Aber ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Da habe ich auch schon direkt mal eine Idee für eine neue Podcast-Folge. Eigentlich spannend. Viele sagen ja immer in die Schweiz gehen, weil man da mehr verdient und so. Aber du sagst ein paar richtige Punkte. Man arbeitet auch mehr. Das heißt, beide in Vollzeit arbeiten ist nicht ganz so einfach wie hier in Deutschland, weil du halt dann quasi nochmal mehr Betreuungszeit für deine Kinder irgendwie organisieren musst, was auch immer Geld kostet. Oder man muss halt irgendwie gucken, wie man sich managt. Und zum anderen auch nochmal den wichtigen Punkt von Anfahrtszeiten, weil meistens ist es so, wie du sagst, mindestens eine halbe Stunde, die dann ja auch in diese Kinderbetreuungszeit mit einfließt. Und dieses Thema Mutterschutz, das unterschätzen auch ganz viele. In der Schweiz ist, glaube ich, Elternzeit oder diese Mutterschaftszeit nur 2-3 Monate. Das heißt, ich muss dann quasi wieder zurück zur Arbeit und habe jetzt nicht irgendwie eine gezahlte Elternzeit, wie es in Deutschland ist. Dafür verdiene ich aber mehr. Also es hat immer seine Vor- und Nachteile. Ja, das wäre auch mal eine Podcast-Folge wert. Finde ich aber sehr, sehr spannend. Hast du vielleicht, du hast ja schon ein Beispiel so genannt, immer mit eher tendenziell, dass die Frau zu Hause bleibt und dann in Teilzeit arbeitest. Siehst du das in der Praxis auch so oder würdest du sagen, dreht sich das auch so ein bisschen um oder wie ist da so deine Wahrnehmung?
Also bei den Grenzgängern ist es tatsächlich schon noch sehr deutlich so, dass es meistens die Frauen sind, die in Teilzeit arbeiten.
Ja.
Das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass die Frauen sich das aussuchen, sondern es ist oftmals einfach auch dem Thema Mutterschutz in der Schweiz geschuldet. Wie du schon gesagt hast, es sind 3 Monate und je nachdem habe ich oft nicht mal ein Anrecht darauf, wieder auf meinen ursprünglichen Posten zu gehen. da sind wir in Deutschland, der Schweiz im Thema Gleichberechtigung einfach doch ein bisschen eine Nasenlänge voraus. Das ist bei uns schon deutlich familienfreundlicher geregelt.
Ich sage es mal so, also du hast ja den Fall der Grenzgänger genannt, weil die halt recht viel verdienen und der Mindestlohn ja schon über der Beitragsbemessungsgrenze wäre. Wenn ich dann in Deutschland wohne, ist das ja schon ein sehr gutes Gehalt, sag ich mal, wo dann die Basisrente wieder Sinn macht. Aber es gibt ja auch andere Konstellationen hier in Deutschland, die vielleicht sehr ähnlich sind. Also dass einer in Vollzeit arbeitet und recht viel verdient, der andere in Teilzeit oder gar nicht arbeitet und weniger verdient, wo ja die Basisrentenkonstellation auch da Sinn machen würde. Genau das, was du gesagt hast, auch mit dem überkreuzt, oder?
Genau.
Ja.
Genau, ja. Also das merken wir schon immer mehr, dass es nicht mehr darauf ankommt, also bleibt jetzt zwingend die Frau zu Hause oder gibt zwingend die Frau in Teilzeit, sondern da merke ich auch immer mehr, dass es einfach sich daran orientiert, wer verdient mehr. Natürlich ist es auch immer so ein bisschen die Frage, in welchem Feld arbeite ich beruflich und wie ist auch grundsätzlich die Partnerschaft gestaltet. Es gibt sicher Paare, wo es einfach keine Rolle spielt, dass die Frau als Mutter zu Hause bleiben muss, sondern wo es knallhart einfach darum geht, wer hat die besseren Karrierechancen, wer hat vielleicht auch einfach den besseren Verdienst, unabhängig davon, ob das jetzt die Frau oder der Mann ist. Allerdings, und das finde ich eigentlich sehr schade, gibt es immer wieder doch die Erfahrungen, dass die oder dass Führungskräfte manchmal davon ausgehen, naja, als Frau ist einfach allein die Wahrscheinlichkeit, irgendwann mal in Elternzeit oder Mutterschutz zu gehen, doch relativ hoch. Und dementsprechend ist zumindest mein subjektives Gefühl, dass bei dem Thema Karriereweg die ein oder andere Frau dann doch immer noch, ja, nicht gefördert wird, weil man davon ausgeht, dass dann doch das Thema Familienplanung in die Karriere mit reinspielen wird.
Toll, ja.
Ich hoffe, dass sich das bald ändert, ja. Es ist schade, wir verlieren damit sicher unheimlich viele kluge Köpfe, die viel bewegen könnten. Aber auch hier, langsam kommt ein Umdenken rein.
Ja.
Langsam, aber man sieht's.
Ja, sehr gut. Das war doch nochmal ein toller Impuls. Also da bin ich natürlich ganz bei dir, dass man da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen sollte für sich selber. Da könnt ihr gerne mal in die Podcast-Folge hören vor, ich glaube, knapp einem Monat. Wie kann ich Care-Arbeit ausgleichen? Also egal, wer von euch in der Partnerschaft weniger arbeitet oder wie ihr es aufgeteilt habt, kann ja auch sein, dass jeder zu einer bestimmten Zeit runter reduziert, sind diese Rentenversicherungen über Kreuz, wie die Sabrina genannt hat, ob das jetzt eine Basisrente ist oder vielleicht eine andere Art von Altersvorsorge. Basisrente macht eben, wie gesagt, schon Sinn, wenn man als Paar irgendwie ein bisschen mehr verdient, weil man halt dann das nicht so weh tut, du hast es so schön gesagt, weil man das halt Steuerrückerstattung ja dann sowieso zurückbekommt, ist das schon eine sinnvolle Möglichkeit, die man sich auf jeden Fall anschauen kann. Und in der Podcast-Folge bei Care-Arbeit könnt ihr da nochmal reinhören, da gibt es nochmal auch ein paar andere Impulse. Vielleicht an der Stelle gleich mal so ein bisschen ein kleines Fazit, eine Zusammenfassung. Aber wenn ihr euch zu diesem Thema beraten lassen möchtet, was wir auch unbedingt empfehlen würden, weil sowas ist recht kompliziert, alleine abzuschließen. Es geht auch nicht so easy peasy alleine. Könnt ihr gerne zu uns in die Beratung kommen. Dafür könnt ihr einfach online einen Termin buchen, zum Beispiel zu Sabrina oder zu Elisa, zu Sandra. Je nachdem, wann ihr euren Wunschtermin auswählen möchtet. Der Ersttermin ist immer kostenfrei. Schaut euch auch gerne mal unsere Bewertungen auf Google und Co. an. Ich glaube, da kriegt man einen guten Einblick davon. Und dann ist es so, Sabrina, korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber dass ihr im Erstgespräch auch erstmal drüber sprecht, so was sind eure Erwartungen, Vorstellungen und Co. Und man dann eben reingeht in einen größeren Termin, wo man sich das Thema Rentenlücke anschaut, gemeinsam verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten und unsere Beraterinnen auch immer verschiedene Optionen mitbringen, wo man dann Vor- und Nachteile einmal durchspricht, weil es beim Thema Rentenversicherung einfach nochmal so ein paar Rahmenbedingungen zu beachten gibt, die es jetzt im Depot nicht direkt zu beachten gibt. Also Thema Rentenfaktor. Thema kleingedruckte Sachen. Wie kann ich hoch und runter gehen mit meinen Beiträgen? Thema Effektivkosten, weil ich habe hier natürlich noch einen Rentenversicherungsmantel, der zusätzlich zu den ETFs auch ein bisschen was kostet. Wobei ich mittlerweile finde, dass ETF-Rentenversicherung, egal ob Basisrente oder Privatrente, mittlerweile recht günstig im Gesamten sind. Ja, also ich glaube, da kann man schon mittlerweile ganz gute Verträge finden, die sich gut lohnen. Genau, das dazu. Ich weiß nicht, Sabrina, hast du eine Ergänzung zu unserer Beratung?
Nein, also ganz oft ist es einfach so, dass sich auch erst im Zweitgespräch, wenn man so ein bisschen über die Vor- und Nachteile, die unterschiedlichen Schichten gesprochen hat, es sich erst dann rauskristallisiert, was ist denn vielleicht tatsächlich der Weg, den ich am besten gehen möchte. Vielleicht, wie ich schon vorher angedeutet hatte, macht das auch Sinn, nicht nur in einer Schicht zu investieren, sondern im besten Fall alle drei abzudecken, weil ich dann einfach die vollen Vor- und Nachteile mitnehmen kann. Genau.
Ja, total cool. Vielleicht eine Zusammenfassung zu der heutigen Podcast-Folge. Also, euren ETF-Sparplan könnt ihr nicht von der Steuer absetzen. Es geht aber über die sogenannte ETF-Basisrente bzw. ETF-Rürup-Rente indirekt. Basisrente und Rürup-Rente sind genau das Gleiche. Für wen macht das Ganze Sinn? Für sehr Gutverdiener, für Paare, wo eben der eine weniger arbeitet und der oder die andere mehr arbeitet und dann so ein bisschen ein Gefälle entsteht, wo man sich aber steuerlich auch nochmal ausgleichen kann, weil man einen hohen Steuerfreibetrag hat, und für Selbstständige unbedingt aufgrund des Insolvenzschutzes. Die Basisrente ist angelehnt an der gesetzlichen Rente. Das heißt, ich habe hier das Thema der Vererbbarkeit, die eben nur bedingt möglich ist und wirklich eine monatliche lebenslange Auszahlung. Ich kann keine Einmalzahlungen machen, deshalb, wie du auch so schön gesagt hast, macht die Ergänzung im Depot Sinn. Aber ich habe eben diese steuerlichen Vorteile, weil ich sie steuerlich geltend machen kann. Zum aktuellen Zeitpunkt pro Person knapp 27.000 Euro im Jahr, was echt nicht wenig ist, wo man dann auch nochmal einiges durch die Steuererklärung dann wieder zurückbekommt und vielleicht gar nicht merkt, dass man in einen Altersvorsorgevertrag einbezahlt hat. Und das Schöne ist halt bei der Basisrente, ich kann zu 100% auch in ETFs investieren, was einfach über einen langfristigen Horizont sehr viel Sinn macht, je nachdem, wie das eigene Risikoprofil ist. Und auch Grenzgänger, weil da haben wir eben das Thema, dass wenn man in der Schweiz arbeitet, hat man einfach ein deutlich höheres Gehalt, die dann eh schon recht schnell in diese steuerliche Belastung reinfallen, das eben auch eine tolle Thematik ist, um Steuern zu sparen und die Vorauszahlung ein bisschen runterzusetzen. Das mal so als Zusammenfassung. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Vielen Dank, Sabrina, dass du heute mit dabei warst als mein Gast.
Ich bedanke mich.
Ja, super. Und wie gesagt, wenn ihr einen Termin ausmachen wollt, ich packe euch den Link in die Shownotes oder einfach auf femens-finanzen.de gehen, Termin buchen, klicken. Und ansonsten freuen wir uns sehr, 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 wenn ihr uns eure 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify einmal schenkt. Denn wir geben uns immer ganz, ganz viel Mühe für euch, jede Woche neuen Content, einen neuen Podcast zu produzieren und freuen uns natürlich immer über das Feedback. Wir schauen uns das jede Woche an. Sabrina kann es bezeugen, wir haben einen Slack-Kanal, wo wir die ganze Zeit Kundenfeedback teilen und uns freuen. Und ja, das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. In diesem Sinne sage ich nochmal vielen Dank, Sabrina, und wir hören uns in der nächsten Woche.